Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Kurier Daily Spezialfolge. Heute geht es um unsere Zukunft. Denn wie sollen wir in Zukunft mobil sein, wenn wir keine Verbrennerautos mehr verwenden? Die Klimakrise wird unser Leben auch bei der Mobilität verändern, aber zum Besseren, meint Christian Kratzer vom VCÖ. Mit ihm hat mein Kollege Bernhard Gaul aus dem Kurier Innenpolitikressort unter anderem darüber gesprochen, was es mit der 15-Minuten-Stadt auf sich hat, warum wir künftig nicht mit synthetischen Kraftstoffen unsere Pkw tanken werden und wie eine Mobilitätsgarantie aussehen könnte. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Sonntag, der 6. Februar 2022 und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Interview.
Wir sprechen heute über einen bestimmten Aspekt der Klimakrise, nämlich über die Mobilität und wollen erörtern die Zukunft der Mobilität. Und dazu habe ich einen besonderen Gast, den Christian Kratzer vom VCÖ. Können Sie kurz erklären, was ist denn der VCÖ?
Ja, guten Tag, hallo. Der VCÖ ist eine NGO, die sich seit 1988 für ein klimaverträglicheres, ökologisch verträglicheres, ein sozial gerechteres und auch effizienteres Verkehrssystem einsetzt. Und in den vergangenen 30 Jahren hat sich doch einiges bewegt. Viele Ideen für eine umweltverträglichere Mobilität sind ja in Städten, Gemeinden teilweise schon Realität, aber es gibt noch sehr viel zu tun.
Gut, das heißt, Ihnen geht es sozusagen nicht nur um den Klimaaspekt, sondern auch um den Umweltaspekt und den Lebensaspekt sozusagen.
Uns geht es darum, dass wir ein menschengerechtes und menschenfreundliches Verkehrssystem bekommen, wo eben Gesundheitsschäden minimiert werden, sondern im Gegenteil die Mobilität auch dazu beiträgt, dass wir gesünder mobil sein können, eben beispielsweise, indem man Alltagswege verstärkt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Die Bereitschaft ist da. Das Wesentliche ist, dass auch entsprechend die Strukturen geschaffen werden dafür.
Herr Kratzer, beim Thema Klimapolitik und Verkehr fällt mir als erstes ein, an sich kann das ja nicht so schwierig sein. Wir müssen ja die fossilen Brennstoffe, sprich Benzin und Diesel, irgendwie rausbekommen. Es gibt aber da die Option ja der E-Fuels. Also wir können einfach biogene Kraftstoffe erzeugen. Die sind letztlich dann klimaneutral, wenn man die anzündet. Ja, das wäre doch eh die Lösung, oder?
Ja, klingt wunderbar. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir gewaltige Energiemengen dafür benötigen würden. Also nehmen wir die klassischen Biofuels her, wo auch Pflanzen sozusagen verwendet werden für Treibstoffe, dann wissen wir von der Vergangenheit, dass das in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion steht. Und es kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass auf der einen Seite Menschen verhungern und auf der anderen Seite Pflanzen, Nahrungsmittel verbrannt werden im Tank von Autos, geschweige denn das riesige Regenwaldflächen abgebrannt werden. Also das ist der eine Teil. Das andere, worüber ja jetzt verstärkt diskutiert wird, sind synthetisch erzeugte Treibstoffe. Da muss man immer dazu sagen, der Klimanutzen ist nur dann da, wenn diese Treibstoffe aus erneuerbarer Energie erzeugt werden. Also das ist ja im Übrigen auch ein bisschen das Problem aktuell beim Wasserstoff, dass mehr als 90% des Wasserstoffs, der global erzeugt wird, aus Erdgas gewonnen wird. Und Erdgas ist extrem klimaschädlich. Da weisen ja auch viele Fachleute immer wieder darauf hin, weil beim Erdgas nicht nur das Problem, dass CO2 vorhanden ist, sondern auch noch, dass Methan austritt und dieses Methan eben dann noch einmal klimaschädlicher ist.
Gut, ich verstehe. Das heißt, also es würde nur theoretisch funktionieren, so verstehe ich das. Wir haben das Problem, dass wir, dass es sehr teuer werden würde, wenn wir einfach nur die E-Fuels nehmen. Die Frage sozusagen des Flächenverbrauchs, wobei ich da anmerken würde, dass wir ja jetzt schon sehr viel biogene Kraftstoffe beimischen und dass einige hundert Quadratkilometer quasi Fläche verbraucht in Österreich und Europa insgesamt.
Mhm. Ja. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, wir müssen mit der Energie, die wir haben, besser haushalten, sparsamer umgehen. Das mag zwar für viele jetzt ein bisschen altmodisch klingen, aber das, was wir derzeit verprassen an Energie, ist auf Dauer nicht haltbar und ist auch nicht verträglich mit einer klimagerechten Gesellschaft. Denn eines dürfen wir auch nicht vergessen, wir reden jetzt über die Mobilität, über den Gütertransport, aber erneuerbare Energie werden wir in Zukunft auch verstärkt in anderen Bereichen brauchen. Haushalte, Heizen oder auch der Industriesektor, der gilt ja auch, von fossiler Energie wegzubekommen. Und da brauchen wir dann für diese Sektoren eben beispielsweise verstärkt Wasserstoff oder E-Fuels. Und wir dürfen sie nicht in den Bereichen vergeuden, wo es bessere Alternativen gibt.
Das ist gleich zu Beginn unseres Gesprächs über die Mobilität der Zukunft der Schock sozusagen. Die Menschen werden auf ihre Verbrennerautos, so wie wir sie jetzt haben, verzichten müssen.
Naja, es ist immer sozusagen eine Frage, was man als Verzicht definiert. Denn wenn wir die andere Seite betrachten, wir leben entlang einer stark befahrenen Straße, wir haben eine Familie mit Kindern, die an einer stark befahrenen Straße wohnt. Worauf verzichtet die heute? Was heißt das, wenn man Tag für Tag an einer Straße lebt, wo Schadstoffe ausgestoßen werden in großen Mengen, wo die Luftqualität schlecht ist, wo Mediziner immer wieder darauf hinweisen, dass Feinstaub, Stickoxide zu langfristigen Gesundheitsschäden führen. Kinder leiden dann etwa an Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen. Ultrafeinstaubpartikel sind extrem gesundheitsschädlich. Das heißt, aktuell verzichten viele Menschen an Lebensqualität, wird die Gesundheit von vielen Menschen eingeschränkt. Und was wir machen müssen, und ich bin sicher, dass die Bevölkerung dazu bereit ist, Mobilitätsangebote zu schaffen, die die Autoabhängigkeit verringern. Darum geht es. Und wir sind hier jetzt in Wien und wir haben in Wien erlebt, wie durch einen starken Ausbau des öffentlichen Verkehrs in den 80er Jahren beginnen, in den 90er Jahren, Anfang der Nullerjahre, viele Menschen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen sind. Lässt sich ja auch erkennen an dem Modal Split, also an dem Mobilitätsverhalten der Wiener Bevölkerung. Noch Anfang der 90er Jahre viel mehr Strecken wurden mit dem Auto zurückgelegt als mit dem Öffis. Und seit etwa 10, 15 Jahren haben die Öffis das Auto überholt und sind jetzt vorne.
Ganz kurz noch sozusagen, also Sie haben gesagt, also bevor wir zu dem Thema kommen, sozusagen, wie schaut eigentlich sozusagen das jetzt konkret aus in den Städten? Ich verstehe das richtig. Das Problem ist, dass auch die Treibstoffe, die wir jetzt verwenden, dass Erdöl eigentlich ein besonders kostbares Gut ist. Ja? Das heißt ja immer, ein Gramm Erdöl hat mehr Energiegehalt als ein Gramm Sprengstoff, TNT zum Beispiel. Und das vergessen wir. Was wir aber machen, wir kippen es in den Tank von Autos und die produzieren vor allem Wärme.
Naja, vor allem, wir haben die Realität, dass Klimaabkommen unterzeichnet worden sind und wir haben die Realität, dass es nicht mehr viel Zeit bleibt, um diese Erderhitzung auf ein erträgliches Maß zu beschränken. Ich glaube, dass es zwar manchen Entscheidungsträgern durchaus auch schon bewusst ist oder vielen Entscheidungsträgern auch schon bewusst ist, nur das Handeln in die Richtung noch nicht kompatibel ist mit dem Wissen. Und die Bevölkerung, wir wissen das auch von beispielsweise vielen Bürgerinnen und Bürgerräten, die es europaweit ja mittlerweile schon gibt. Die Bevölkerung ist bereit, Verhaltensveränderungen durchzuführen. Wesentlich ist nur, dass man eben das bessere Angebot auch schafft, es zugänglich macht, dass es sozial verträglich ist und dass es auch sozusagen die Vorteile und auch das Umsteigen zu einem klimaverträglicheren Lebensstil belohnt und nicht bestraft.
Okay. Herr Katzer, mir ist eingefallen, dass die Anne Hidalgo, die aktuelle Bürgermeisterin von Paris, die ja massiv eingreift sozusagen in das Stadtbild, indem sie die Autos überall rausschmeißt, Straßen stilllegt und daraus mehr oder weniger Spielplätze macht, die hat das Konzept beworben der 15-Minuten-Stadt. Und das ist ein Konzept, wenn ich das richtig verstehe, das sehr viel Zukunft haben soll, vor allem auch für die Mobilität. Worum geht es denn da?
Ja, das Konzept der 15-Minuten-Stadt ist ja durchaus in Österreich schon lange auch bekannt als Stadt der kurzen Wege. Hier geht es einfach darum, dass wir den Menschen in ihrem Wohnumfeld auch die Alltagsinfrastruktur zur Verfügung stellen. Ja, also konkret heißt das, dass ich in meinem Stadtteil auch Lebensmittel einkaufen kann, dass es einen Supermarkt oder dass es den Bäcker gibt. Und wenn wir uns beispielsweise Wien oder viele andere größere Städte in Österreich anschauen, dann ist ja dieser Teil im zentraleren Bereich, im Kernbereich von Städten bereits erreicht. Ja, da können wir, da ist der Kindergarten in fußläufiger Distanz, da ist die Schule sehr oft in fußläufiger Distanz, da sind Freizeiteinrichtungen gut erreichbar.
Konsummöglichkeiten, das heißt, also alles,
genau,
was man braucht.
Konsummöglichkeiten, Ärzte, Gesundheitsversorgung. Das heißt, es geht darum, dass wir den Verkehrsaufwand reduzieren. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten durch eine verfehlte Siedlungsentwicklung, durch eine verfehlte Raumordnung einen gewaltigen Verkehrsaufwand produziert. Und das führt eben dann dazu, dass viele Kilometer unnütz zurückgelegt werden müssen und damit auch der Energiebedarf der Mobilität steigt und gleichzeitig auch die Abhängigkeit vom Auto steigt. Denn wenn ich ein stark zersiedeltes Gebiet habe, ist es auch schwieriger, entsprechend gute öffentliche Verkehrsmittel anzubieten, weil das natürlich auch teurer wird.
Jetzt haben wir aber die Situation, das ist jetzt passiert, diese Zersiedelung haben wir. Jetzt haben wir sicher sehr viele Zuseher, die am sogenannten flachen Land leben, in Niederösterreich, im Burgenland, sonst wo, wo einfach sehr wenig von dem, was Sie hier erklären, vorhanden ist. Was heißt das für die?
Das heißt vor allem für die Gemeinden, die Orte wieder zu beleben. Also es gibt ja mittlerweile auch schon etliche Beispiele in Österreich, wo Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hergehen und sagen, wir müssen wieder die Zentren revitalisieren. Das geht von einem kleinen Dorf, beispielsweise Göfis in Vorarlberg, die haben in ihrem Ortskern, in ihrem Dorfzentrum früher einfach nur einen Pkw-Parkplatz gehabt. Und dann haben dann vor einigen Jahren umgewandelt zu einem Ort der Begegnung mit einem Kinderspielplatz, mit einem Café, mit einer Buchhandlung, mit einem Veranstaltungszentrum. Und plötzlich kam wieder Leben in das Ort, in das Dorf hinein. Und die Menschen begegnen einander wieder. Es ist einfach auch mehr Lebensqualität da. Geht hin bis beispielsweise auch Krumm-Nußbaum in Niederösterreich, die auch dieses Konzept Innenentwicklung vor Außenentwicklung forcieren, ihren Ortskern wieder stärken und auch so wiederum dafür sorgen, dass auch die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde steigt und gestärkt wird und auch die Bereitschaft, im Ort zu bleiben, steigt. Ja? Also die Verbundenheit auch zur Gemeinde oder zur Kleinstadt nimmt damit zu.
Sie haben Wien als positives Beispiel gebracht. Da haben wir sozusagen diese 15 Minutes, also die 15-Minuten-Stadt ist da weitgehend erfüllt. Das glaube ich, dem kann man schon zustimmen. Können Sie ein bisschen erklären, wie schaut es in den anderen Städten aus? Ja? Also von Graz über Salzburg, Linz, Innsbruck, aber auch Mödling, wieder Neustadt. Wie sind die da?
Naja, wir haben auch in Wien das Problem, dass in den äußeren Bezirken dieses Konzept der 15-Minuten-Stadt eben nicht verwirklicht ist.
Wir reden hier von den großen Flächenbezirken
22. Die großen Flächenbezirke oder das ist auch Teile im Norden von Wien beziehungsweise im Westen von Wien. Auch hier sehen wir Ähnliches dann wie auch in den anderen Landeshauptstädten. Je weiter draußen dann Siedlungen entstehen, umso weniger Nahversorgungsangebot gibt es, umso weniger öffentliches Verkehrsangebot gibt es und umso höher ist auch der Anteil der Haushalte, die ein oder zwei Autos haben. Und das ist dann ein Mobilitätsverhalten, das natürlich, wo es dann schwierig wird, das klimaschutzkompatibel zu machen. Und deshalb ist ja die Entwicklung neuer Stadtteile die große Chance, auch einen Beitrag zu leisten, dass die Mobilität klimaverträglicher wird.
Also es richtiger zu machen.
Es so zu machen, dass wir sagen können, in 50 Jahren, wenn alles, was wir heute bauen und planen, muss auch in 40, 50, 60 Jahren funktionieren. Da leben dann unsere Kinder, Enkelkinder und sollen in einer klimafitten Umgebung wohnen. Und wenn wir das aber heute so bauen, dass wir eine Abhängigkeit vom Auto schon mitgeben als Vermächtnis, dann wird es auch für unsere Kinder schwierig werden, die klimafreundliche Mobilität zu erreichen. Und deshalb sollte man eine Stadtteilerweiterung nutzen als Chance. In Utrecht beispielsweise entsteht derzeit ein neuer Stadtteil mit Wohnungen für 12.000 Menschen, autofrei. 12.000 Menschen kriegen dort Wohnen dort und sind dann in künftig sehr klima...
Arbeiten, konsumieren, alles Mögliche, aber
sind
jedenfalls...
Sehr klimaverträglich, sind sehr klimaverträglich mobil. Und ich denke, dass gerade in Österreich, wo wir eine gute Tradition haben beim öffentlichen Verkehr, besonders in Wien, ich denke, Wien zählt zu den Städten mit dem besten öffentlichen Verkehrsnetz oder Top 5 öffentlichen Verkehrsnetzen in Europa, sowas ja auch hinkriegen könnten.
Nächstes Stichwort, das ich mir aufgeschrieben habe, ist die Idee sozusagen der Mikro-ÖPNV. Was ist denn damit gemeint?
Ja, das ist wirklich ein kompliziertes Wort, hinter dem sich aber was ganz was Tolles verbirgt. Mikro-ÖV oder mikroöffentlicher Verkehr bedeutet, dass es in dünner besiedelten Regionen, in kleineren Dörfern sowas gibt wie ein Gemeindebus oder Anrufsammeltaxis. Was ist die Idee dahinter? Wir kennen das alles, ein Linienbus fährt alle Stunde oder in vielen Regionen noch viel, viel seltener und entsprechend wenig Menschen sitzen dann in dem Bus drinnen. Anrufsammeltaxis, Gemeindebusse funktionieren so, dass sie bedarfsorientiert bzw. nachfrageorientiert, dass sie dann fahren, wenn der Bedarf da ist.
Das heißt, das kann ich voranmelden?
Das kann man voranmelden und im Idealfall sind dann diese Gemeindebusse und Anrufsammeltaxis mit der nächsten Bushaltestelle des Linienverkehrs oder mit dem nächsten Bahnhof gut miteinander verknüpft und verbunden und sind sozusagen, wenn man mit dem Zug ankommt beim Bahnhof, dann wartet eben das Anrufsammeltaxi oder der Gemeindebus und bringt mich dann die nächsten 3, 4, 5 Kilometer nach Hause. Und ich bin nicht abhängig davon, dass mich jemand dann mit dem Auto abholt oder wo ich dann nicht weiß, wie ich nach Hause komme oder wo dann viele sagen, naja, dann fahre ich halt mit dem Auto, weil mir fehlt ja für das letzte Stückel nach Hause das Angebot.
Herr Kratzer, Sie haben, das verstehe ich, aber wenn ich sozusagen zurückgehen darf auf das Thema Mobilität der Zukunft, wenn wir hier Visionen reinbringen können, auch in Richtung eben dieser mikroöffentliche Verkehr, was wären da sozusagen
die Idee? Naja, die Idee wäre, dass wir, jetzt nehmen wir das Klimaticket her, das es jetzt seit einigen Monaten gibt, dass in Zukunft das Klimaticket eine Mobilitätskarte wird, wo ich nicht nur den öffentlichen Verkehr nutzen kann, sondern auch diverseste Sharing-Angebote von Carsharing über Bikesharing bis eben hin auch die Möglichkeit habe, Anrufsammeltaxis und Gemeindebusse mit zu nutzen. Und der wesentliche Punkt, glaube ich, ist, dass wir Bahnhöfe sollten eben in Zukunft nicht mehr nur unter Anführungszeichen Bahnhöfe sein, sondern Mobilitätsdrehscheiben. Und das ist bei den großen Bahnhöfen in den Städten ja schon der Fall. Da gibt es dann städtische öffentliche Verkehrsmittel, da gibt es ein Carsharing-Angebot, Bikesharing und. Und bei den kleineren brauchen wir das noch. Und gerade in den Bezirkshauptstädten beispielsweise wäre es ganz wichtig, dass es hier ein gutes Carsharing-Angebot auch gibt. Einfach auch deshalb, weil ja viele Städterinnen und Städter einen familiären Hintergrund auch sozusagen in die Bundesländer haben. Und viele haben dann nur mehr deshalb ein Auto, weil es halt am Land die Mobilitätsangebote nicht gibt. Und wenn ich dann die gute Verknüpfung habe, dass ich beispielsweise von Linz mit dem Zug nach Innsbruck fahre und mir dort dann ein Carsharing-Auto ausbauen kann, um dann in die Täler hineinzufahren, auch damit trage ich dazu bei, dass wir die Autobelastung oder den Autoverkehr reduzieren.
Gut, das verstehe ich. Ja. Also geht es auch darum, ich kann weiter ein Auto fahren, aber es muss nicht meins sein.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja, sondern es geht ja darum, dass wir die Vielfalt an Mobilitätsformen, die es gibt, so gut und effizient und vernünftig einsetzen wie möglich. Dann haben wir weiterhin viel Mobilität. Im Gegenteil, wir werden wahrscheinlich sogar mehr Mobilität haben, weil wenn ich mehr Verkehrsberuhigung in den Städten habe, dann können auch Jugendliche, Kinder selbstständiger mobil sein oder Familien können dann leichter mit dem Fahrrad begleiten als mit dem Auto. Und das ist der wesentliche Punkt, ja, dass wir die Vielfalt, die es gibt, nutzen. Und das Gute ist, und auch das zeigen ja die Mobilitätserhebungen, wir sind ja nicht mehr in der Zeit, wo es nur die Autofahrer, die Bahnfahrer, die Radfahrer mhm. gibt, sondern das Mobilitätsverhalten der großen Mehrheit der Bevölkerung ist bereits vielfältig. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer fahren auch mit der Bahn, viele fahren auch mit dem Rad, genauso vice versa. Okay.
Ich würde noch kurz sozusagen zum Thema Zug. Ich habe gesagt, der Bahnhof, okay, der soll die Mobilitätsdrehscheibe werden. Mhm. Das ist ja vielleicht in Wien schon, in den Bundeshauptstädten noch nicht, aber überhaupt sozusagen, dass man versteht, wie wichtig das ist. Aber was mir da fehlt, ist sozusagen die Aspekte, wie ist es eigentlich Mittelstrecke fahren, also innerhalb Europas, wo sind Hochgeschwindigkeitszüge, all das. Und die neue Idee, sozusagen die neue alte Idee der Nachtzüge, wo wir das sind. Also beginnen wir zuerst vielleicht so richtige Hochgeschwindigkeitszüge, so wie das mittlerweile die Chinesen alle zwei Jahre irgendwie bauen, die Japaner haben, also sehr viele sozusagen schon machen, Züge, die mit 400, 500 km/h fahren, das haben wir irgendwie nicht.
Ja, ich glaube, was für Europa, für die Zukunft ganz wichtig wäre, ist, dass wir diese nationalen Grenzen, die es im Eisenbahnverkehr noch immer gibt, abbauen. Da braucht man jetzt gar nicht so sehr jetzt eine Hochgeschwindigkeitszüge. Da ist schon gut, wenn man mehr internationale grenzüberschreitende Bahnverbindungen mit einem guten Tempo, ja, aber wir brauchen nicht mit 500 km/h unterwegs sein. Es reichen auch 150 oder 200 km/h, wie es ja jetzt schon gibt. Das heißt, diese Barrieren, die es derzeit gibt, die sind abzubauen. Da hat die EU noch einiges zu tun. Das Zweite ist bei den Nachtzügen, da können wir Österreicher stolz sein, denn die ÖBB hat im Jahr 2016, wie auch die Schweizer Bahn und die DB, alle anderen Bahnen, die Nachtzugangebote zurückgeschraubt haben, haben sie gesagt, wir setzen auf Nachtzüge. Und das Tolle ist, dass mittlerweile viele andere Bahnen gefolgt sind. Und das Angebot, dass man im Sommer mit Nachtzug auf Urlaub fahren kann, nimmt laufend zu und wird auch in Zukunft weiter zunehmen.
Gut. Herr Katze, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Das war sehr interessant.
Danke.
Das war eine Kurier-Daily-Spezialfolge mit Christian Grazer vom VZÖ. Die Fragen hat Bernhard Gaul gestellt. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Spotify, Apple Podcast oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mehr Podcasts von uns findet ihr auch auf kurier.at/podcasts. Und gleich morgen halten wir euch wieder in unserem täglichen Nachrichten-Podcast up to date. Bis dahin, genießt euren Sonntag.